Helmut, heute wollen wir uns mit einer spannenden Geschichte beschäftigen. Du weißt, wovon es handelt. Es handelt von der Irrfahrt, ja, von
Ja.
7 kanadischen Frauen im Atlantik im April 1941. Man stelle sich vor, Catherine Kitzee Strom, Vida Steele, Clara Gilding, Isabel Guernsey, Olga Guddersen, Doreen Turner und Alison Jamid Henderson werden in Deutschland interniert. Sie sind deutsche Kriegsgefangene, als sie auf dem neutralen ägyptischen Schiff Samsam den Atlantik überqueren wollen und ihr Schiff von einem deutschen Kaperkreuzer von der Atlantis versenkt wird. Diese Frauen konnten sich ja mit viel Glück retten. Sie wurden von dem Atlantis Kaperkreuzer aufgenommen. Und dann beginnt ein gemeinsames Schicksal. Übrigens waren diese Frauen auf einer Reise nach Afrika. Sie wollten dort Missionsarbeit leisten. Und nun waren sie eben Kriegsgefangene. Man bringt sie nach Biarritz in Frankreich und von da an beginnt eine richtige Odyssee in deutschen Internierungslagern, sogar in einer Klosteranlage von Liebenau am Bodensee und dann zuletzt dann in Berlin. Und da passiert was. Sie sind, ja, sie sind Ausländer, aber auch wiederum interniert. Sie stehen unter Bewachung. Und nun haben wir diesen Bericht vorliegen als ein Buch von
Carolyn Gossage. Es ist ganz interessant, wie Frau Gossage an diesen Stoff geraten ist. Und zwar war sie in einer Bibliothek in Toronto und ist da auf das Buch von der Isabel Guernsey gestoßen, ihren Bericht über diese Irrfahrt. Und daraufhin hat sie sich entschlossen, also sich mit dieser Materie intensiv zu beschäftigen und hat dann recherchiert in verschiedenen Archiven, hat Leute angeschrieben und so weiter. Und über die Jahre hat sie das Material zusammengetragen, das die Grundlage für dieses Buch stellt.
Es ist ein spannendes Buch. Es hat in Deutschland gewisse Aufmerksamkeit erregt. Es ist auf der Frankfurter Buchmesse bereits besprochen worden. Die Autorin war sogar auf dem blauen Sofa. Jemand, der einen Namen hat, kommt aufs blaue Sofa, nicht wahr?
Ja, sie spricht ziemlich gut Deutsch, ja. Das Interview wurde auf Deutsch geführt, zu eben zu diesem Buch. Vielleicht könnte ich noch eine kurze biografische Skizze nachliefern. Carolyn Gossage, Jahrgang 1933, geboren und aufgewachsen in Toronto. Nach einem Französisch- und Germanistikstudium verbrachte sie ein Jahr an der Sorbonne in Paris, bevor sie nach Kanada zurückkehrte. Dort unterrichtete sie Englisch und Geschichte an der Nationalen Ballettschule. Ab 1990 begann sie für verschiedene Filmproduktionen zu arbeiten. Sie kann schon zahlreiche Publikationen aufweisen. Da sind da einmal ein Buch Great Coats and Glamour Boots, dann ein Buch Canadian Women in Uniform 1939 bis 45. Und zusammen mit einem Autor Stanislav Kornacki ein Buch Ethiopian Icons. Ja,
Ja, ich
und
möchte an dieser Stelle auch
ja.
dem Christoph Links Verlag danken, dass er uns das Buch zur Verfügung gestellt hat. Ich hatte ja in Berlin Gelegenheit, mit Herrn Links darüber zu sprechen und wir haben das Buch bekommen und wir wollen das gerne besprechen. Ja, wir haben
Ja.
uns vorgenommen, mal kurz zu erzählen, worum es eigentlich in dem Buch geht. Vielleicht der spannende Teil ist wohl der zwischen September 1941 und dem Juni 1942 in Berlin stattfindet oder spielt. Denn da sind diese Frauen in dem Hotel Wartburg, von ihnen kurz The Ward genannt,
Sehr
einquartiert.
despektierlich.
Eben, nicht wahr? Und ja, und dann im Juni 1942 kommt es zum Austausch in Deutschland und mit internierten Leuten in den USA. Und auf diese Weise kommen die 7 kanadischen Frauen wieder zurück in ihr Heimatland. Aber die Geschichte ist doch spannend, Helmut. Kannst du sie mal kurz umreißen?
Ja, also die, du hast ja schon einen Teil der Handlung skizziert. Und bevor die Frauen nach Berlin kommen, gibt es noch einen mehrmonatigen Aufenthalt in einem Internierungscamp am Bodensee, wie du schon sagtest, Liebenau. Und dort, die Frauen kommen dorthin, nachdem sie also wochenlang im Bauch eines Gefängnisschiffes unterwegs waren, also unter schrecklichen sanitären und Zuständen. Und auch, wie gesagt, dieses Gefängnisschiff war nicht dafür geschaffen, so viele Passagiere aufzunehmen. Auf jeden Fall, das Lager Liebenau war dann praktisch eine Erholung für die Frauen. Und da wird in diesem Buch wird also dann das Alltagsleben geschildert und die Empfindungen der Frauen dabei. Es wird auch ein bisschen Hintergrundinformation über dieses Lager geschildert, das an sich eine sehr traurige Geschichte hat. Nämlich in dem Lager, bevor die Frauen dahin kamen, wurden Geistesgestörte gepflegt von Nonnen. Und die wurden dann im Zuge des Euthanasieprogramms der Nazis, wurden die dann weggeschafft und haben damit irgendwie Platz für diese Passagiere von dem Dampfer ermöglicht. Es geht dann weiter nach Berlin. Die Frauen erhalten die Erlaubnis von einem Beamten, nach Berlin zu reisen und sollen dort versuchen, also von da aus den Repatriierungsprozess also in Gang zu bringen. Und wie du sagtest, sie werden in einem Hotel untergebracht und erleben dort eigentlich das Leben der deutschen Bevölkerung in Berlin in diesen Kriegsjahren 1941 und 1942.
Aber behalten aber trotzdem ihre kanadische Perspektive. Sie sehen die Berliner aus ihrer Sicht her und das ist so interessant.
Ganz gewiss, ja. Also einerseits teilen sie das Schicksal der Berliner in gewisser Hinsicht, ja, was sie die Fliegerangriffe anbetrifft, die Mangelwirtschaft, die in Berlin herrscht, Knappheit an Lebensmitteln und dergleichen. Aber auf der anderen Seite, wie du sagst, natürlich sind sie sich bewusst, dass sie auch irgendwie Teil des Gegners sind in dem Krieg. Ja. Und, eine Frau spricht auch über die Ironie, dass also praktisch ihre Landsleute Bomben auf sie herabwerfen.
Nicht? Ja, diese Passage wollen wir mal gleich vorlesen. Aber vielleicht noch eine kleine Anmerkung. Sie sind eigentlich erstaunt, gewisserweise auch erschüttert, das zeigen die Augenzeugenberichte, wie die Deutschen nach wie vor noch an Hitler glauben und auch vor die Reichskanzlei gehen und hoffen, den großen Mercedes da vorbeifahren zu sehen. Ja. Und wenn er mal kommt, dann jubeln sie. Ja,
ja, genau. Also ist ein sehr widersprüchliches Verhalten irgendwie, weil auf der einen Seite die Kanadierinnen machen die Beobachtung, dass die Berliner Bevölkerung doch sehr niedergeschlagen ist und auch gewisse Passivität an den Tag legt. Und trotzdem dann bei gewissen Gelegenheiten immer dieser Jubel für die Nazi-Größen. Ja, die Frauen erleben die Angriffe der Alliierten Luftstreitkräfte und Carolyn Gossett schreibt dazu: Was die Situation ihrer Freundinnen in Berlin noch schlimmer machte, war ihre zunehmende Angst vor den alliierten Luftangriffen, zumal das Hotel Wartburg in Isabels Augen zu ungünstig lag, um noch eine einzige Nacht ruhig durchschlafen zu können. Hans, vielleicht könntest du den Augenzeugenbericht jetzt von der Isabel lesen.
Ja, sie schreibt: Wir machten uns keinerlei Illusionen über unsere Lage im Falle von ernsthafteren Luftangriffen. Wir befanden uns in unmittelbarer Nähe des Anhalter Bahnhofs, eines der größten Bahnhöfe Berlins, und um die Ecke war die Wilhelmstraße mit dem Luftfahrtministerium und anderen attraktiven Zielen für die Royal Air Force, sodass wir uns den passenden Ort ausgesucht hatten, um zu erleben, wie die Bomben unserer eigenen Leute auf uns niedergingen. Ich denke mal, dass die Berliner Flugabwehrexperten das genauso gesehen haben. Der Lärm von den großen Flakgeschützen auf den Gebäuden rund um uns herum war fast genauso nervtötend und furchtbar wie die auf uns abgeworfenen Bomben. Es gibt Leute, die behaupten, dass man nach einer Weile gegenüber den Luftangriffen abstumpft. Aber ich möchte denjenigen sehen, der beim Geheul dieser Sirenen ruhig bleibt. Es war auf keinen Fall eine für den Magen angenehme Erfahrung. Das Beste ist sicherlich, bei den Luftangriffen durchzuschlafen, wenn man dazu in der Lage ist. Uns gelang das allerdings nicht. Innerhalb von 5 Sekunden waren wir angezogen und in den nächsten Sekunden befanden wir uns bereits auf dem Weg über die Treppe hinunter in den Keller, auf dem wir noch unsere anderen Kameraden auflasen, die ganz blass im Gesicht aus ihren Zimmern stürzten. Ja, Helmut, es gibt natürlich noch viele andere Passagen und besonders nachdenklich stimmt uns, wie die Kanadierin die sich immer schärfer auswirkende antisemitische Kampagne, die Verfolgung der jüdischen Mitbürger nun erleben und beobachten.
Die eine Kanadierin, Olga Gustafsson, glaube ich, hieß sie, ja, die hatte ein besonderes Auge für das Schicksal der jüdischen Bevölkerung in Berlin. Und sie sagt auch, dass die Judenverfolgung war wohl die schlimmste Erfahrung, die sie in Berlin gemacht hat.
Lies doch mal die Passage vor, ja?
Ja. Überall in Deutschland verschwanden die Juden, manchmal einzeln, manchmal in großen Zahlen. Viele hatte man bereits zusammengetrieben und in das besetzte Polen geschafft. Gewöhnlich wurden sie nachts aus ihren Wohnungen und Häusern geholt. Während Berlin schlief, ging die Gestapo von einer jüdischen Wohnung zur nächsten. Man gab ihnen 10 Minuten, bevor man sie zu kleinen Bahnhöfen brachte, von wo aus sie nach Polen deportiert wurden. In einer dieser bitterkalten Berliner Winternächte musste eine dieser Gruppen zusammengedrängt auf einem Bahnhof auf den Zug warten. Währenddessen gingen die Aufseher durch die Menge und schnitten alle Pelzkrägen von ihren Mänteln ab. Um diesen letzten Satz ein bisschen zu erläutern, hier geht es darum, dass im Winter 1941 die deutschen Streitkräfte in Russland völlig unvorbereitet gewesen sind auf den Winter. Und es wurde also überall in Deutschland damals, fanden Sammlungen statt für warme Sachen und dergleichen, die man dann nach dem Osten geschickt hat. Vielleicht könnte ich noch ein paar Worte zu der Lage der Juden sagen. Juden konnten zum Beispiel nur kurz vor Ladenschluss für eine Stunde ihre Einkäufe machen. Zu vielen Geschäften hatten sie überhaupt keinen Zutritt. Da hing ein Schild, für Juden verboten. Und auch der Besuch von Kinos, Theater, war ihnen untersagt. Und wie wir jetzt gerade gehört haben, die Zahl der Juden ging zurück und sie traten immer seltener im Erscheinungsbild der Stadt auf. Es gibt auch gegen Ende des Buchs eine sehr rührende Begegnung mit einem älteren jüdischen Professor, bei dem die Frauen dann Unterschlupf finden. Er besitzt ein Haus am Wannsee und die Frauen können dann in seinem Gartenhaus Unterschlupf finden und verbringen da einen ziemlich idyllischen Sommer. Hans, vielleicht noch ganz kurz 1-2 Sachen, die mir aufgefallen sind an dem Buch. Ich fand es ein bisschen erstaunlich, welche Rolle das Essen eigentlich spielte in diesem Buch. Es wird beschrieben, wie Essen zubereitet wurde, was es zu essen gab und dergleichen mehr. Und ich glaube, es zeigt eigentlich, es gibt sehr aufschlussreich über die Mangelwirtschaft, die herrschte. Also Essen spielte eine ganz bedeutende Rolle, das ist die Beschaffung des Essens und so weiter.
Aber auch die Freude an Vergnügen, gelegentlich Vergnügen, nicht wahr?
Ja. Eine weitere Sache hat vielleicht mit der weiblichen Sicht dieser 7 Kanadierin auf die Ereignisse, diese Kriegsereignisse zu tun. Und es sind ein paar Zahlen, die einem das Gefühl geben, dass die Frauen etwas abseits stehen von diesem Krieg und dass das mehr so eine Männersache ist und dass sie eigentlich damit nichts zu tun haben wollen. Ja, ist eine ganz kleine, vielleicht so eine feministische Perspektive. Ja.
Auf jeden Fall zeigen sich die Frauen auch den deutschen Frauen gegenüber solidarisch.
Auf jeden Fall, ja, ganz gewiss. Und eine andere Sache noch, dann ist die große Bedeutung des Zusammenhalts dieser Frauen, der Solidarität unter ihnen und ihre Beharrlichkeit. Sie haben also nie die Hoffnung aufgegeben, in ihre Heimat zurückkehren zu können. und sie haben zahlreiche Einreichungen gemacht an das deutsche Auswärtige Amt und so weiter. Und schlussendlich ist es ihnen auch tatsächlich auch gelungen, diese Ausreisegenehmigung zu erhalten. Also ein großes Gewicht wird also gelegt auf den Zusammenhalt und die Solidarität unter diesen 7 Frauen.
Ich empfehle dieses Buch sehr, Helmut, und du wohl auch. Es ist eine spannende Geschichte. Sie ist ja in Deutschland sehr beachtet worden und hat einen doch eindeutigen dokumentarischen Wert. Sie ist hervorragend geschrieben, gut recherchiert. Mhm. Und wie gesagt, der Titel Carolyn Gossage, auf Irrfahrt, 7 kanadische Frauen unterwegs im Dritten Reich. Erschienen im Christoph Links Verlag Berlin 2009. Damit sind wir am Ende unserer Sendung. Okay. Ja, auf Wiederhören.
Tschüss.